Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Wortbetrachtung und auch dem anschließenden Gebet. Wie ihr seht, stehe ich hier schon zu Beginn. Ich glaube, wir haben heute keine musikalische Begleitung. Von daher werden wir wohl dann direkt starten. Also wir beginnen dann erstmal mit der Wortbetrachtung. Und bevor wir das tun, würde ich gerne noch beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Mein Gott und Herr, ich danke dir von Herzen, dass wir heute wieder hier zusammenkommen dürfen und aus deinem Wort hören können und lernen können. Ich danke dir, dass wir schon so oft diese Gelegenheit haben, dass wir die Freiheit dazu haben. Und ich danke dir, Herr, dass es nicht von uns aus passiert und dass wir nicht von uns abhängig sind, dass wir hier deinen Segen erhalten. Ich danke dir, dass du uns hilfst, das zu verstehen, dass du uns hilfst bei der Vorbereitung und auch hier beim Zuhören. Und darum will ich dich auch bitten, Herr, dass du uns als Hörer segnest, dass du mich als Redner segnest und dass wir hier nicht nur als Hörer rausgehen, sondern das annehmen und danach folgen. Ich danke dir dafür. Amen. Nehmt Platz. Ja, heute ist der Psalm 125 dran. Wir sind ja in den Ferien immer wieder in den Psalmen unterwegs und heute bei Psalm 125. Wir werden den gleich gemeinsam lesen und ich verwende die NEÜ, das ist einfach meine Alltagsübersetzung, von daher nutze ich sie auch heute. Und ich werde den Psalm aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, also angefangen, was hat der Psalmist geschrieben, also das Jerusalem der damaligen Zeit. Und da möchte ich natürlich auch den Psalm auf uns heute anwenden und schauen, was bedeutet das für uns aus der heutigen Zeit als Christen. Es gibt aber auch noch einen dritten Blickwinkel, den werde ich auch immer wieder einnehmen, mit dem Blick auf was denn noch kommt. Denn natürlich werden wir auch in diesem Zusammenhang auf das ewige Jerusalem blicken und der dann ebenfalls mit dem Berg Zion in Verbindung gebracht wird. Und der Psalm ist, wie wir gleich in Vers 1 lesen werden, ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Und andere Übersetzungen beschreiben dies auch als Stufenlied oder als ein Wallfahrtslied. Und die wörtliche Übersetzung, das kann man am besten mit Lied der Stufen oder Lied des Aufstiegs wiedergeben. Und eine gängige Auslegung ist, dass diese so beschriebenen Psalmen, das sind dann die Psalmen 120 bis 134, dass sie bei den drei israelischen Festen gesungen wurden, wo die Israeliten ja aufgefordert waren, nach Jerusalem zum Tempel zu pilgern. Und der Blick dabei auf die Berge ist dann gut nachvollziehbar, wenn man in diese Psalmen reinschaut, wie zum Beispiel auch in Psalm 121. Der Blick auf die Berge wird damit in Verbindung gebracht, dass der Blick auf die Berge oder der Blick nach oben, dass von dort die Hilfe kommt, die Hilfe von Gott. Und es gibt noch weitere Interpretationen, die will ich nur kurz erwähnen, wo gesagt wird, dass wortwörtlich bei den Stufen zum Tempel, da gibt es dann entsprechende 15 Stufen, dass man dann auf jeder Stufe dann einen entsprechenden Psalm dann in Reihenfolge gesungen hat. Das ist aber letztendlich eine Überlieferung und wenn man dann in den Bibeltext reinschaut, dann kann man das da so direkt nicht rausinterpretieren. Ich denke daher, dass die Anwendung der Psalmen bei der Pilgerreise, bei der Ankunft in Jerusalem, dass das, denke ich mal, dann eine gute Erklärung ist. Ich möchte den Psalm gleich in einem Stück lesen. Er ist nur 5 Verse lang. Also lasst uns einsteigen. Psalm 125, ich verwende, wie gesagt, die neue evangelistische Übersetzung. Ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Wer auf Jahwe vertraut, steht fest wie der Zionsberg, der niemals wankt und immer bleibt. Berge umgeben Jerusalem, so umgibt Jahwe sein Volk, von jetzt an und für immer. Denn die Herrschaft der Gottlosigkeit wird nicht bleiben, auf dem Gut der Gerechten, damit nicht auch sie anfangen, Unrecht zu tun. Tu Gutes, Jahwe, an den Guten und an denen, die aufrichtig sind. Doch die, die krumme Wege wählen, lasse Gott mit den Bösen verschwinden. Friede komme über Israel. Ich möchte den Psalm heute Vers für Vers durchgehen. Also beginnen wir von vorne, also mit dem Lied, ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Und hier im ersten Vers, also wer auf Jahwe vertraut, steht fest wie der Zionsberg, der niemals wankt und immer bleibt. Und hier müssen wir einiges auspacken, denn im ersten Vers, da steckt schon eine ganze Menge drin. Und der zweite Satz, der beginnt mit Vertrauen. Und wer auf Gott vertraut, steht wie der Zionsberg, der niemals wankt und immer bleibt. Und lass uns mal darauf achten, wann dieser Zustand des niemals Wankens eintritt. Wann ist der Mensch, der auf Jahwe vertraut, so fest wie ein Zionsberg? Also die Frage, ab wann tritt dieser Zustand ein? Und wir können mal auch in andere Übersetzungen reinschauen oder schaut gerne in eure eigene rein, wie es dort steht. In der NGÜ zum Beispiel, die auf den Herrn vertrauen, gleichen dem Berg Zion, der nicht wankt und ewig bleibt. Oder Luther übersetzt es mit, die auf den Herrn hoffen, werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Der zweite Satz beginnt ja mit Vertrauen oder wie Luther übersetzt, mit der Hoffnung auf Gott. Und das ist auch schon alles, was du als Mensch dazu beitragen kannst. Hier in diesem Vers steht, was du tun musst, um gerettet zu werden. Hier steht quasi die To-Do-Liste der Dinge, die du zuerst erledigen musst, um nicht zu fallen und ewig zu bleiben wie der Berg Zion. Und jetzt muss man sich ja fragen, ja, was genau muss ich denn tun oder wie lange muss ich darauf warten? Da steht doch nichts außer auf Gott zu vertrauen. Und das ist genau das unfassbar Wunderbare. Offensichtlich muss ich nichts und offensichtlich kann ich nichts tun, außer auf Gott zu vertrauen. Ich denke, in diesem Vers wird Sola Gratia besonders gut sichtbar, also die Errettung aus Gnade und nur aus Gnade. Und hier ist keinerlei Leistung meinerseits weder möglich noch nötig. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass das Vertrauen auf Gott jetzt nicht der Startpunkt der Errettung ist. Es beginnt mit der Gnade Gottes, die schon vor unserem Vertrauen da war. Und das ist die Grundlage. Also das Vertrauen in diese Gnade, die wir weder verdient noch in irgendeiner Form erarbeiten haben, verschafft uns in diesen wunderbaren Zustand. Gehen wir weiter in den Vers 2. Berge umgeben Jerusalem, so umgibt Jahwe sein Volk von jetzt an und für immer. Von Benedikt Peters, das ist ein Ausleger und Bibellehrer, von ihm habe ich diese Beobachtung aufgegriffen, die ich hier auch gerne weitergeben möchte. Im Psalm 121 lesen wir ja auch von Bergen. Und da der Psalm einer meiner Lieblingspsalmen ist, lasst uns da doch mal kurz reinschauen. Also Psalm 121, ebenfalls ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher kommt Hilfe für mich? Meine Hilfe kommt von Jahwe, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Er wird nicht zulassen, dass du fällst. Er gibt immer auf dich Acht. Nein, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Jahwe behütet dich. Er ist der Schatten über dir, damit dir am Tag die Sonne nicht schadet und der Mond nicht in der Nacht. Jahwe behütet dich vor allem Bösen. Er bewahrt auch dein Leben. Jahwe behütet dich, wenn du fortgehst und wenn du wiederkommst. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Und hier in diesem Psalm 121 lesen wir, dass Jahwe oder der Herr, wie es viele Übersetzungen dann wiedergeben, der Herr ist Hüter über uns. Im Psalm 124 haben wir erst letzte Woche gehört, dass er als unser Retter und Befreier für uns ist. Und die Berge, die Jerusalem umgeben, die sind wie Wächter rings um Jerusalem aufgestellt. Von allen Seiten stehen sie also und bewachen auf diese Weise die Stadt. Die Berge wanken nicht und sind auch aufgestellt wie eine Ringmauer, die letztendlich keine Lücke zulässt. Und auf die Frage hin, ja, wann kann ich denn damit rechnen und für wie lange kann das denn so sein, kommt die Antwort von jetzt an und für immer. Und ich muss bei dieser bei der Vorbereitung eine Situation bei uns in Deutschland denken, als es noch die BRD und die DDR gab. Und auf die Frage der Journalisten in Richtung von Günter Schabowski am 9. November 1989 antwortete dieser mit einigen, ja, mit einem Zögern und mit einem Zaudern ab sofort. Und damit war der Mauerfall eingeleitet. Und hier bekommen wir auf die Frage, ab wann Gott uns denn wie eine Mauer umgibt, ein klares ab sofort und gleich dahinterher für immer. Eine Mauer wie in Berlin ist offensichtlich nichts Positives, dennoch war sie für lange Zeit die Realität. Und der Mauerfall wurde durch einen ja einigermaßen verhaspelten Satz eingeleitet. Und das Umgebensein von Gott ist eine Zusage, auf die wir uns verlassen können, von nun an bis in Ewigkeit. Weiter mit dem Vers 3. Denn die Herrschaft der Gottlosigkeit wird nicht bleiben auf dem Gut der Gerechten, damit nicht auch sie anfangen, Unrecht zu tun. Und wenn man jetzt in diesen Vers 3 kommt, dann ändert sich etwas die Tonlage. Plötzlich taucht dort ein Problem auf. Und was wir hier als erstes feststellen müssen, was ist mit der Herrschaft der Gottlosigkeit? Wann ist diese? Und wenn ich den Text lese, dann ist die Herrschaft der Gottlosigkeit genau zum Zeitpunkt des Schreibens gewesen. Andere Übersetzungen sprechen von der Route der Gottlosigkeit, die auf dem Los der Gerechten führt. Das ist ein etwas älteres Deutsch. Und der letzte Teil des Satzes spricht sogar von einer möglichen Umkehr der Gerechten. Aber bleiben wir erstmal beim ersten Satzteil. Offensichtlich ist die Herrschaft der Gottlosigkeit eine Realität, die weder schön noch wünschenswert ist, und dennoch ist sie da. Der Fürst dieser Welt, der hat offensichtlich nichts Gutes im Sinn, weder für dich noch für alle anderen. Und dieser Satz oder dieser Vers, der darf auch nicht abgetrennt vom Rest gelesen werden. Denn der Fürst dieser Welt, sowie alle seine Untergebenen, bewegen auch nicht den kleinen Finger, ohne dass Gott ihnen die Möglichkeit dazu gibt. Und dazu möchte ich kurz einen Abschnitt aus Offenbarung 13, 4 bis 7 lesen. Also Offenbarung 13, ab Vers 4. Den Drachen beteten sie an, weil er dem Tier die Macht gegeben hatte. Und das Tier beteten sie an, weil sie sagten, wer kann sich denn mit dem Tier vergleichen? Wer kann es überhaupt mit ihm aufnehmen? 42 Monate lang durfte es seinen Einfluss ausüben und anmaßende, gotteslästerliche Reden führen. Niemand hinderte es daran. Es riss seinen Maul auf und stieß Lästerungen gegen Gott aus. Es verhöhnte seinen Namen und sein Heiligtum und alle, die im Himmel wohnen. Es wurde ihm erlaubt, mit allen Menschen Krieg zu führen, mit allen, die zu Gott gehören, und sie zu besiegen. Über jeden Stamm und jedes Volk, jede Sprache und jede Kultur durfte seine Macht ausüben. Und hier wird ziemlich deutlich, diese Zeit der Herrschaft, der Gottlosigkeit ist also durch Gott zugelassen und wird in Zukunft auch ehrlich gesagt noch einen deutlich schlimmeren Zustand einnehmen, als wir das für uns heute sehen können. Wenn wir die Offenbarung lesen, das Schlimmste, das kommt noch. Und ich könnte an dieser Stelle versuchen zu erklären, warum Gott das zulässt, aber ich denke, ich würde einfach daran scheitern. Und ich kenne zwar einige Erklärungen, warum das jetzt so ist und warum das so sein muss, aber sie sind in meinen Augen auch nur Versuche, etwas zu beschreiben, was aus menschlicher Sicht nicht wirklich zu beschreiben ist. Und wenn ich versuche, diesen Zustand abschließend zu erklären, warum ist das Böse da, warum muss das so sein, wie es passieren wird, dann scheitere ich. Zumindest ist das so mein aktueller Zustand. Aber was ich dabei auch lernen kann, ich muss es nicht verstehen. Wenn ich kann, dann will ich das gerne verstehen, aber, und ich werde es versuchen, aber am Ende des Tages zählt nicht das, ob ich es verstanden habe, sondern worauf habe ich mich verlassen. Am Ende zählt, ob ich dem Vers 1 folge und darauf vertraue, dass Gott das genau Richtige tun wird, dass er zu jeder Zeit das Richtige getan hat, heute das Richtige tut und bis in alle Ewigkeit immer genau das Richtige tun wird. Dann bin ich so fest wie der Zionsberg. Dann werde ich niemals wanken. Und das ist eine absolut wunderbare Zusage. Besonders, weil wir eben, wie alle, leben in der Realität des Verses 3. Es herrscht der Fürst dieser Welt. Und auch wenn ich nicht alles bis zum Ende verstanden habe, ich brauche keine Angst zu haben, ich brauche keine Ungewissheit zu haben, was die Zukunft bringen wird. Ich kann im Vertrauen feststehen und nicht wanken. Und ich finde es bemerkenswert, dass wir in der Nachfolge Christi nicht direkt nach der Bekehrung alle Versuchungen hinter uns gelassen haben. Oft beginnt genau dann die Zeit der Wüste, wo wir ja, besonders auf die Probe gestellt werden. Wenn der Geist ruft, dann landen wir manchmal in der Wüste. Ist es dort schön, ist es dort begehrenswert zu sein? Ich denke nicht. Und dennoch sind wir dort. Dennoch ist es nötig und nur Gott weiß, wann und wohin wir müssen. Aber das, was zählt, ist nur eins, ich vertraue ihm. Dann stehe ich fest, egal wo ich bin, und das ist der wesentliche Unterschied. Wer auf Jahwe vertraut, steht fest wie der Zionsberg, der niemals wankt und immer bleibt. Das ist also meine Perspektive auf den Beginn des Verses 3. Der zweite Satzteil hat aber eine Verheißung, da steht: Die angesprochene Herrschaft der Gottlosigkeit, sie wird nicht bleiben. Und auch wenn wir jetzt in der Wüste sind, da werden wir nicht bleiben. Der Fürst dieser Welt ist ein Fürst auf Zeit und seine Zeit ist schon ziemlich bald vorbei. Nichts von seiner Herrschaft wird bleiben und auch keine Folgen seiner Herrschaft, die werden Bestand haben. Und hier bin ich wieder in Vers 1. Ich vertraue auf Gott und auf seine Zusage. Im letzten Satz klingt es dann etwas alarmierend und das möchte ich etwas genauer anschauen, denn da steht, damit nicht auch sie anfangen, Unrecht zu tun, also auf die Gerechten bezogen. Und dazu möchte ich dann eine Stelle aus Matthäus hinzunehmen und da mal etwas vertiefen. Und ich möchte gerne Matthäus 24, den Vers 22 lesen. Und dort steht, würde diese schreckliche Zeit nicht verkürzt, könnte kein Mensch das überleben. Seinen Auserwählten zuliebe aber hat Gott die Zeit verkürzt. Und diese Aussage hier in Matthäus bestätigt also genau, dass die Zeit, dass die Herrschaft der Gottlosigkeit, die wir auch in diesem Psalm lesen, die Zeit, die sie dauern darf, ist genau bemessen. Und das freut mich sehr, das passt ja dann zu dem Vers 1, sonst hätten wir ja da irgendwie einen Widerspruch. Und wir brauchen hier also keine Zweifel anbringen oder irgendwelche Zweifel beiseite räumen, die man dann bei Gelegenheit rauskramt, dass irgendetwas an unserem Zustand in Gefahr ist. Denn das steht da nicht. Gott überlässt uns weder dem Zufall noch dem Mutwillen des Fürsten dieser Welt. Ich denke, auch in der damaligen Zeit war der Vers nicht so einfach. Einige Ausleger sind der Meinung, dass der Psalm nach dem Exil entstanden ist. Dort hat man also eine Erfahrung gemacht, die alles andere als schön war. Also eine Zeit, in der die Israeliten feststellen mussten, dass weder das Land noch der Tempel sicher waren. Und wenn wir hier den Beginn in Vers 1 lesen, steht da ja ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass hier schon der zweite Tempel gemeint ist, dass also der erste Tempel schon zerstört war davor. Der vierte Vers ist ein Bitten um Segen für die Aufrichtigen, um Gutes für die Guten. Jetzt müsste ich einmal kurz den vierten Vers hier aufklappen. Moment. Tu Gutes, Jahwe, an den Guten und an denen, die aufrichtig sind. Das ist der vierte Vers. So, ich blättere ein wenig in meinem Skript, wie ihr seht. So, also, der vierte Vers ist also die Bitte um Segen für die Aufrichtigen, um Gutes für die Guten. Und die Frage, die sich natürlich dann stellt, ja, wer ist denn aufrichtig und wer ist gut? Wir wissen einmal, dass von Gott nur Gutes kommt. Darauf können wir uns verlassen. Also steht in Jakobus 1, Vers 17, vom Vater der Himmelslichter kommen nur gute und vollkommene Gaben, bei ihm gibt es keine Veränderung, auch nicht den Hauch eines Wechsels. Und wir lesen dann auch in Markus 10, Vers 18, dass auch nur Gott gut ist. Da sagt Jesus dann ja, was nennst du mich gut? Entgegnete Jesus, gut ist nur Gott, sonst niemand. Und wie können wir diese Aussage dann richtig greifen? Und am besten gelingt es, wenn wir wieder auf den ersten Vers schauen, in dem Psalm 125, wo steht, wer auf Jahwe vertraut, steht fest wie der Zionsberg, der niemals wankt und immer bleibt. Und hier ist schon enthalten, dass im Vertrauen auf Gott wir fest sind und nicht aus uns heraus. Und diese Bitte um Segen ist auch kein, hoffentlich passt es, hoffentlich sind die Empfänger des Segens einigermaßen fromm, dass es dann nicht daneben geht. Dieser Segen, der wird hundertprozentig zutreffen, weil eben nicht wir aus uns heraus überhaupt eine Chance hätten, gut zu sein. Der einzige Grund, aber weswegen der dann zu 100% eintreffen wird, ist, dass wir aus Gnade errettet sind. Epheser 2, 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk, nicht euer eigenes Werk. Niemand soll damit angeben können. Andere Übersetzungen sprechen, dass man sich damit nicht rühmen soll. Und ich finde, die NEÜ trifft den Nagel auf den Kopf, wie man so schön sagt. Und dass dieser Segen definitiv eintreten wird, das können wir auch zum Beispiel in Philipper nachlesen. Und das, da möchte ich gerne Philipper 1, Vers 6 hinzunehmen. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, einem Christus Jesus wiederkommt. Und auch hier in Philippa wird klar, warum der Segen zu 100% eintreffen wird, weil es eben nicht von unserer Leistungsfähigkeit abhängt. Das gute Werk, das Christus in uns begonnen hat, wird auch durch Christus vollendet. Und ich habe für mich das mal so verbildlicht, vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Wenn ich mir mal die Errettung als so einen ganz langen Weg betrachte, zum Beispiel von der Erde bis zum Mond, das sind ungefähr 384.000 Kilometer, eine ganze Menge Stück. Und nehmen wir mal an, das wäre so die Entfernung der Errettung. Und wenn auch nur ein einziger Meter von mir abhängen würde, ich bin ganz sicher, wie das Ganze enden würde. Und das ist genau der Unterschied. Da ich eben nichts dazu beitragen kann, bin ich auch absolut sicher, dass ich errettet bin, denn ich verlasse mich auf den, der es kann und nicht auf mich. Und das ist der große Unterschied. Ich verlasse mich auf Christus und er wird es vollenden. Und das ist für uns dieser große Trost und Segen. Es sind nicht wir, die es schaffen. Aber wir müssen auf Christus vertrauen. Und weiter zum letzten Vers, den Vers 5. Doch die, die krumme Wege wählen, lasse Gott mit den Bösen verschwinden. Friede komme über Israel. Und hier kommt wieder eine recht unangenehme Realität. Es entsteht aber auch eine Frage, kann ich, der ich mich auf Jesus verlasse, kann ich einen krummen Weg wählen? Muss ich dann mit den Bösen verschwinden? Und dahinter steckt die manchmal heiß diskutierte Frage, kann ich mein Heil verlieren? Und ich werde diese Frage nicht im Detail beleuchten, verweise aber ganz deutlich wieder auf den Vers 1. Wer auf Jahwe vertraut, steht fest wie der Zionsberg, der niemals wankt und immer bleibt. Fange ich an zu wanken? Da möchte ich gerne, wie auch Benedikt Peters in seinem Kommentar zu Psalm 125, auch mal den John Bunyan hinzufügen in unsere Betrachtung. Er ist ja der Autor des bekannten Buches Die Pilgerreise oder Pilgrim's Progress im Original. Und falls jemand das Buch noch nicht gelesen hat, dann empfehle ich es mal ganz einfach als Pflichtlektüre. Kann nicht angehen, dass das jemand nicht gelesen hat, also unbedingt machen. Und für mich war das Buch auch tatsächlich durchaus einschneidend. Ich hatte das irgendwann mal in meiner Jugend gelesen und dann kurz vor meiner Bekehrung. Und das hat schon was mit mir gemacht. Es hat mein Herz echt zum Klopfen gebracht. Und in diesem Buch in dem Buch Pilgerreise gibt es recht früh zwei Charaktere. Formalist in Hypocrisy, also zu Deutsch der Formalist, der Gesetzliche und der Heuchler. Und die beiden, die gehen wie der Hauptcharakter Christian auf dem gleichen Weg wie er. Und sie tun scheinbar das Gleiche, benehmen sich gleich, reden gleich, sehen also ganz genauso aus wie Christian. Letztendlich sehen sie dann wie ganz normale Christen aus, aber mit einem kleinen Unterschied, wie sie denn auf diese Pilgerreise gelangt sind. Christian musste ja durch die enge Pforte auf den Weg gelangen. Formalists in Hypocrisy haben eine Abkürzung genommen. Sie sind einfach über die Mauer gesprungen und haben gesagt, ja, ist doch viel einfacher so, warum muss ich mir das auf mich nehmen? Ich mache das mal so. Und das ist auch ein sehr wichtiger Bezug für uns heute. Wer auf Jahwe vertraut, steht fest wie der Zionsberg, der niemals wankt und immer bleibt. Daran ist nicht zu rütteln. Wer seinen eigenen Weg wählt und meint, ich kann mein Heil, meine Errettung durch das Nachahmen erreichen, wer meint, er könne selbst definieren, wie es zu laufen hat, genau der ist derjenige, der dann zwar auch vermeintlich auf dem Weg sein kann, aber er ist von vornherein niemals auf den Weg durch die enge Pforte gelangt, um es mit den Bildern von John Bunyan zu beschreiben. Und passend dazu möchte ich aus 1. Johannes lesen, und zwar 1. Johannes 2, Kapitel 8, 2, Verse 18 und 19. Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, dass der Antichristus kommen wird, und inzwischen sind viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde waren früher mit uns zusammen, aber sie gehörten nie wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt, damit jedem klar würde, dass sie nie zu uns gehörten. Und hier erklärt sich für mich auch recht gut das bekannte Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Nach außen kann alles passend aussehen, aber Gott schaut eben nicht auf das äußere Bild, er schaut auf dein Herz. Und so wie der Segen in Vers 4 ganz sicher eintreten wird, so wird auch der Fluch in Vers 5 eintreten. Und mit den letzten Worten möchte ich auch wieder auf die unterschiedlichen Zeiten schauen. Die Aussage, Friede komme über Israel, stellt die Frage, ja wann denn? Gibt es Frieden in Israel? Aktuell gibt es ja immerhin einen Staat Israel, was ja für sich schon ein Wunder ist. Aber hat Israel Frieden? Ich denke nicht. Israel ist irgendwie gefühlt dauerhaft in irgendeiner Krise. Es gibt keinen Frieden. Und wenn wir Israel in der Bibel anschauen, da gibt es so ganz kurze Momente, wo es so etwas wie Frieden gab, aber die meiste Zeit war Israel entweder mit sich selbst oder mit anderen im Konflikt. Es gab selten Frieden. Aber auch wie alle anderen Zusagen, auch diese Zusage wird eintreffen. Über Israel wird Frieden sein. Ich möchte jetzt nicht im Detail auf das tausendjährige Reich eingehen, aber das wird der Beginn sein. Das neue Jerusalem wird ja auch in der neuen Schöpfung stehen, so wie wir das in der Offenbarung nachlesen können. Dort sind an den 12 Toren die Namen Israels geschrieben. Also über Israel wird Frieden kommen, gar keinen Zweifel. Und in Hebräer, was wir ja aktuell durchnehmen, gibt es auch eine schöne Brücke vom historischen Jerusalem und dem zukünftigen. Und zwar in Hebräer 12, im 22. Vers. Ihr dagegen seid zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes gekommen, zu dem Jerusalem im Himmel, wo sich unzählbare Engelscharen zu einem Fest versammelt haben. In diesem Abschnitt in Hebräer wird ja in gewisser Weise der Kontrast zum Berg Sinai dargestellt, aber da werden wir sicherlich auch bald hier in der Auslegung etwas zu hören. Und dieser Vers legt auch nahe, dass auch der Berg Zion eine gewisse Rolle in der neuen Schöpfung spielen wird. Aber das ist dann doch eine gute Frage für den Ausleger, der dann mit dem Kapitel dran sein wird, dass er uns das vielleicht mal erklärt. Und wenn ich diesen Psalm nun zusammenfasse, dann beschreibt dieser Psalm ganz wunderbar das Leben eines Gläubigen hier und heute. Er vertraut auf die Gnade Christi und diese Gnade ist wie ein Fels, ja dadurch wird er selber wie ein Fels. Und auch in der kurzen Zeit, wo der Christ hier auf der Erde ist und noch nicht bei Christus, er muss sich nicht fürchten, denn ihm kann nichts passieren, was Gott nicht vollständig unter Kontrolle hat. Diese Welt mit allem Bösen darin wird verschwinden. Der Frieden kommt auf jeden Fall. Wir können uns also darauf verlassen, dass alles genau zum richtigen Moment eintreten wird, so als ob es jetzt schon passiert ist. Denn wir verlassen uns auf Gott und er wird es auch tun. Amen.